90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de und wir sind wieder fix dabei hier am Montag mit unserem wöchentlichen Talk und das Thema heute, wie auch in den nächsten Wochen generell, wird sein der Ausblick auf die Champions League Spieltage, also wenn sie denn dann auch anstehen. Und jetzt haben wir es wieder unter der Woche, Königsklassenfußball, zweiter Spieltag in der UEFA Champions League. Ich gehe erstmal nochmal die Runde durch hier und ja, die ist ja schon fast altbewährt. Ich fange mal wieder an mit Marius, einer der Gründer von 90 Plus Twitter, Marius_90+. Moin Marius, schönen guten Abend.
Servus Christian, hi.
Weiter im Text der Steffen, der wird jetzt auch zur richtigen Podcast-Maschine wieder. Steffen_8 und heute auch wieder dabei mit der Champions League. Moin Steffen.
So sieht's aus. Moin, moin.
Und der letzte im Bunde, abgesehen natürlich noch von mir, der Manuel Behlert, talentfrei. Oh, ich habe schon wieder deine Zahl vergessen. Sag das nochmal bitte.
Servus, das ist 92.
Talentfrei 92. Moin, Manu, freut mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Christian Hoch und ich denke, wir gehen direkt rein mit Spiel Nummer 1. Und wie könnte es anders sein, müssen wir natürlich drüber reden. Am Dienstag Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Das ist ein richtiger Leckerbissen, auch wenn wir sehen, wie der BVB drauf ist. Und Marius und Steffen, ihr habt euch das Spiel mal rausgepickt. Und ja, wie sind denn da so die Vorzeichen vor dem Auftritt in dem Signal Iduna Park. Wieder ein 6-1 wie gegen Gladbach?
Ja, die Vorzeichen bei beiden Teams sind eigentlich relativ unterschiedlich. Es sind zwar beide Spitzenteams, bei beiden läuft aber ja, der Ligabetrieb relativ unterschiedlich. Dortmund ist bisher wahrscheinlich das beeindruckendste Bundesliga-Team in der noch jungen Saison. Gerade am Wochenende wurden die guten Performances in den letzten Wochen mit einem 6-1 gegen Gladbach gekrönt. Das hätte meiner Meinung nach auch bestimmt 8 oder 9-1 ausgehen können, so wie die Chancen da waren. Bei Real Madrid läuft es auf der anderen Seite weniger gut in der Liga. Am Wochenende hat man zwar bei Alaves gewonnen, aber unter der Woche hat man gegen Betis daheim mit 0-1 verloren. Ist momentan 6 Punkte hinter Barcelona, 3 hinter Atletico und gerade auch schon in 2 Heimspielen Punkte gelassen, was man nicht unbedingt erwarten konnte bei den Königlichen, nachdem die Supercup-Spiele europäisch wie national so überzeugend gewonnen wurden. Ja, und momentan scheint ein bisschen der Wurmtrainer zu sein. Cristiano Ronaldo konnte nach seiner Rückkehr von der Sperre bisher jetzt auch noch nicht retten, überhaupt in den Spielen, wo er wieder mitgewirkt hat. Also rein von der Form her spricht relativ viel für Dortmund und relativ wenig für Madrid eigentlich.
Steffen? Ja, da hake ich mich ja, direkt hinterher. Genau, Marius hat die Personalie Cristiano Ronaldo angesprochen, hatte ja bei seinem Comeback direkt die Riesenchance zum Führungstreffer gegen Betis Sevilla, fast aber ungenutzt blieb. Das Ergebnis ist bekannt. Real Madrid verlor sehr überraschend und schoss das erste Mal nach 73 Pflichtspielen keinen Treffer. Ja, aber nicht nur über Cristiano Ronaldo wird zu reden sein, auch der Toni Kroos-Einsatz wackelt aktuell. Er könnte wohl spielen, heißt es nach seinen Beschwerden. Nichtsdestotrotz ist er nicht in 100%iger Top-Verfassung, was man für diese Partie eigentlich braucht. Zudem ja, hat Real Madrid auch auf der Linksverteidigerposition Probleme. Mit Theo und Marcelo fehlen die beiden gestandenen Linksverteidiger. Nacho könnte diese Position, Molenko ist, ob es Aubameyang ist, die können die Madrider Verteidigung im wahrsten Sinne des Wortes schwindelig spielen.
Machen wir das nicht aber irgendwie gerade auch ein bisschen so, dass wir zu viel Friede, Freude, Eierkuchen beim BVB reden und Real Madrid irgendwie so klein erscheinen lassen, Marius?
Naja, das jetzt nicht, aber in dieser jetzt frühen Phase von der Saison kann man ja als größten Indikator, um einen Favoriten festzusetzen, eigentlich nur die Form nehmen. Und Ja, gibt es meiner Meinung nach wirklich gravierende Unterschiede. Nichtsdestotrotz muss man sich bewusst sein, dass da morgen Abend der amtierende Champions League-Sieger in den Signal Iduna Park kommt, die erste Mannschaft, die überhaupt den Titel verteidigen konnte, zumindest seit der Wettbewerb nicht mehr Europapokal der Landesmeister, sondern auch Champions League genannt wird. Also das ist jetzt nicht so, dass der BVB morgen himmelschreiender Favorit ist, aber die Form in den letzten Spielen war dennoch bei Dortmund auf jeden Fall beeindruckend. Also Real hat sich auch bei den Partien, wo sie Punkte liegen lassen haben, nicht unbedingt spielerisch hervorgetan. Also es ist momentan nicht wirklich so, dass da morgen ein Gegner in Topform kommen wird.
Steffen, die Frage auch an dich. Also ich meine, heute gab es ja auch die Pressekonferenz mit Peter Bosch und Mario Götze und es war alles sehr harmonisch, sehr gut drauf. Mario Götze hat gesagt, er kann sich sehr gut mit dem Spielsystem von Peter Bosch identifizieren. Ist das jetzt zu früh, schon von einer echten Liebe zu sprechen?
Also der Ligabetrieb zeigt ja eindeutig, dass es im Moment keinen Grund für Bedenken gibt. Man hat erst ein Gegentor kassiert, das jetzt auch erst gegen Gladbach. Aber nichtsdestotrotz sprichst du das an, dass man vielleicht zu viel des Guten da im Moment in die gute Laune setzt. Immerhin muss man beachten, dass Dortmund das erste Spiel gegen Tottenham in der Champions League verloren hat. Mhm. Und punkten sie jetzt nicht gegen Real Madrid, sieht es dann schon ganz schön düster aus, weil man davon ausgehen kann, dass Tottenham gegen Apollon Nicosia gewinnt. Und dementsprechend wären das dann schon 6 Punkte Rückstand auf die ersten beiden Platzierungen. Und da will man ja selbst hin. Also man darf mit gesunder Euphorie in diese Partie reingehen, keine Frage. Das muss man auch, um die Königlichen zu besiegen. Nichtsdestotrotz sollte man auch den Ernst der Lage erkennen und feststellen, dass es schon, ja gut, es ist der zweite Spieltag. Nichtsdestotrotz könnte es, gerade weil es ein Heimspiel ist, das erste kleine Endspiel ums Weiterkommen sein.
Ja, das finde ich auch. Abschließend in diesem Spiel Borussia Dortmund, Real Madrid, Marius, deine Prognose?
Ja, in den letzten Jahren hat sich Madrid im Signal Iduna Park in der Champions League, da gab es jetzt schon einige Paarungen, in den letzten 5-6 Jahren, immer schwer getan. Ich glaube, meiner Meinung nach auch noch nie gewonnen. Zumindest haben sie, glaube ich, die meisten Spiele davon verloren. Dennoch glaube ich, morgen, dass sie morgen nicht verlieren. Ich würde sagen, dass es ein 2-2 gibt.
Steffen, mach weiter. Was sagst du?
Ja, ich glaube, ich brauche da nicht viel zu widersprechen, was die Fakten angeht. Allerdings sehe ich tatsächlich Dortmund ein kleines bisschen im Vorteil, auch aufgrund, dass sie das Heimrecht haben, und tippe auf einen knappen, spannenden Dortmunder Heimsieg.
Spannendes Spiel, das wäre auf jeden Fall wichtig und würde uns natürlich auch aus deutscher Sicht dann freuen, wenn der BVB das dann gewinnen würde. Wie sieht's bei dir aus, Manu? Du bist als nicht Beteiligter bei dem Spiel, aber du hast natürlich auch einen Blick darauf.
Genau, Dortmund hat definitiv die Qualität, um Real Madrid weh zu tun, gerade in der Offensive, was schon angesprochen wurde. Pulisic, Aubameyang, auch Philipp, Jarmolenko sind alle in einer wirklich sehr, sehr guten Verfassung. Das Problem von Dortmund könnte sein, dass sie wirklich sehr, sehr hoch stehen in dem System von Peter Bosch und dass man natürlich anfällig für Konter ist und dass Real eine Mannschaft ist, die mit ihrer Geschwindigkeit, ihrer Erfahrung und ihrer hohen individuellen Klasse das auch nutzen kann. Also Ronaldo, Bale, Asensio, die sind alle in der Lage, diese Lücken zu nutzen, die Gladbach jetzt beispielsweise am Wochenende nicht genutzt hat. Und dementsprechend wird es morgen wirklich auch eine Systemfrage sein, wie gut das System Bosch schon funktioniert, wie gut man auch mit den Phasen umgehen kann, in denen man selbst leiden muss, in denen man selbst unter Druck steht. Das war bis jetzt noch nicht so häufig der Fall in der Bundesliga und das wird sehr interessant zu sehen sein. Ich traue Dortmund auf jeden Fall zu, da was zu holen morgen. Ich denke auch, dass es ein Spiel wird, in dem 2-3 vielleicht sogar mehr Tore fallen. Der Ausgang ist ein bisschen offen, der hängt von ganz vielen Faktoren, aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich mich auch auf ein Remis mit vielen Toren festlegen, auf ein 2-2 oder irgendwas derartiges, aber das kann tatsächlich auch in beide Richtungen noch ausschlagen.
Der BVB hat ja auf jeden Fall schon in der Vergangenheit öfter mal in der Champions League gegen Real Madrid überrascht und die Fans begeistert. Gehen wir rüber zum nächsten Dienstagsspiel und zum zweiten deutschen Vertreter. Das ist der amtierende deutsche Vizemeister. Das ist Red Bull Leipzig. Ach nee, das darf man natürlich so nicht sagen. Das ist Rasenballsport Leipzig. Es tut mir leid. So korrekt müssen wir bleiben. Und wir besprechen das Spiel jetzt mit Steffen und Marius, also euch beiden wieder. Und da gehen wir rein mit der Frage: Hexenkessel Istanbul für Red Bull Leipzig eine echte Bewährungsprobe, Steffen, oder?
Ja, ich sage nur, come to Beşiktaş. Den Spruch hat man ja aufgrund des Transferwahnsinns auf Twitter öfter erlebt. Genau, du hast es angesprochen, der Hexenkessel in Istanbul ist eine wahre Herausforderung. Ich glaube, so eine Atmosphäre hat Leipzig noch nie in der jungen Vereinslaufbahn erlebt. Dazu kommt, dass nur, was wirklich schade ist, nur 250 Fans mitreisen. Und das wird natürlich ein richtig harter Brocken. Und dabei geht es nur um die Atmosphäre und die Stimmung, um damit zurechtzukommen. Der zweite harte Brocken ist natürlich der Gegner. Das ist der aktuell Zweitplatzierte der türkischen Liga. Man hat jetzt am Wochenende das Derby gegen Fenerbahçe knapp 2-1 verloren. Dennoch wird man hoch motiviert in diese Partie gehen. Immerhin hat man den ersten Spieltag für sich entscheiden können, hat gegen Porto mit 3-1 gewinnen können und führt aktuell die Tabelle an. Und das schreit ja förmlich nach mehr, oder Marius?
Ja, also zumindest ist es so, dass die Auswärtsspiele in der Türkei für die meisten Mannschaften relativ unangenehme Aufgaben sind. Dennoch waren jetzt, sage ich mal, türkische Mannschaften nicht nachhaltig in der europäischen Königsklasse auf sich aufmerksam machen können. Auch generell in europäischen Wettbewerben tun sich meiner Meinung nach türkische Mannschaften relativ schwer, obwohl gerade für so einen Wettbewerb wie Europa League auch eine adäquate Besetzung meistens besteht, um relativ weit zu kommen, ja, in den Wettbewerb. Aber ich glaube, bis auf Galatasaray im Jahr 2000 hat noch nie eine andere türkische Mannschaft einen europäischen Wettbewerb gewonnen. Beşiktaş wiederum sieht in diesem Jahr mal aus, als könnte sie ja ein wenig tiefer in den Wettbewerb der Champions League stoßen, möglicherweise sogar überwintern, in der doch relativ schwierigen Gruppe. Der Auftaktsieg auf jeden Fall war schon mal meiner Meinung nach relativ überraschend, aber auch sehr wichtig für die Türken, für den türkischen Meister, und darauf kann man aufbauen. Also ich denke, dass Beşiktaş in dem Heimspiel gegen den kleinen, in Anführungszeichen, Europacup-Neuling aus Deutschland mit breiter Brust in das Spiel gehen wird und ja auch ziemlich motiviert sein wird, nach zwei Spielen in dieser relativ ausgeglichenen Gruppe 6 Punkte zu haben.
Ich muss nachhaken, Steffen. Heute gab es natürlich auch die Pressekonferenz mit Ralf Hasenhüttl und Gulaschi im Tor von RB Leipzig vor dem Spiel. Und Hasenhüttl hat gesagt, wenn wir nicht in die 1-zu-1-Situation mit den Spielern kommen von Beşiktaş, sondern die Räume eng machen und dann selber die starken Spielzüge nach vorne machen, dann haben wir eine Chance. Und er wollte auch gar nicht so die Favoritenrolle zu den Türken spielen. Meinst du, dass so ein Mischmasch aus gesundem Selbstbewusstsein und ja dann taktischer Klugheit den Leipzigern da doch noch die ein oder andere Chance einzuräumen ist?
Also ich denke mal schon, dass ein Ralf Hasenhüttl da seine Position realistisch einschätzen kann. Er weiß, dass er gegen Augsburg mit Leipzig verloren hat, ziemlich auf die Fresse gefallen ist. Andererseits konnte man jetzt auch in der Liga wieder in einem furiosen Spiel gegen Frankfurt gewinnen, was natürlich gegen Ende dann auch auf der Kippe stand. Aber nichtsdestotrotz hätte man da auch höher gewinnen können, hätte man die Chancen genutzt. Und er hat da schon richtig angesprochen, dass er nicht unbedingt Istanbul vorne sehen muss. Also das sehe ich jetzt auch nicht, dass Istanbul hier als klarer Favorit in die Partie geht. Mhm. Nichtsdestotrotz wird Leipzig sich beweisen dürfen auf diesem Niveau, und sie müssen an eine Top-Leistung anknüpfen, um hier zu bestehen, um hier mindestens einen Punkt zu holen, was auf jeden Fall möglich ist.
Marius, wie bewertest du das eigentlich? Also diesen Ritt von RB Leipzig im Moment auf 3 Hochzeiten, DFB-Pokal, Bundesliga, Champions League. Konstanz ist nicht mehr ganz so da wie letzte Saison, ne?
Nee, da, also die Mannschaft ist meiner Meinung nach gerade in dieser Phase, wo sie beginnt, sich an diese neue Vielfachbelastung zu gewöhnen, oder zumindest in der Phase, wo sie zumindest anfangen sollte, sich daran, ja, zumindest die Konstanz in ihren Leistungen zu finden. Also in den letzten Wochen war das eher nicht so der Fall. Wenn man überlegt, dass wie die Auswärtspartie bei Augsburg bestritten wurde unter der letzten Woche. Klar, Augsburg war eklig und hat gemauert und hat gut dagegen gehalten, aber Leipzig hat auch nicht unbedingt die Antworten gehabt in dem Spiel. Eine Paarung, die möglicherweise ausgeruht ohne die Champions League von vor zwei Wochen anders ausgegangen wäre. Auch am Wochenende hat man gemerkt, die dritte Partie in 8 Tagen nach der englischen Woche in der Bundesliga, nach der 60. Minute war das alles nicht mehr so rund. Also man kann sehen, dass Leipzig zurzeit durchaus konditionell wenig mit der Mehrfachbelastung zu kämpfen hat, und das spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wider, weil im Normalfall war der Leistungsunterschied gegen die Eintracht zumindest zu Beginn so hoch, dass das Ergebnis am Ende eigentlich hätte viel höher sein müssen. Ja, und ich finde, wenn man da auch die englische Woche als Maßstab nimmt, dann hat da Leipzig auf jeden Fall noch ein bisschen Gewöhnungsbedarf.
Steffen, wie geht's aus?
Ja, ich hatte es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich tippe auf ein gleichwertiges Duell und tippe diesmal auf Unentschieden. Und zwar, dass es gar nicht so viele Tore fallen werden. Es wird vielleicht ein 1-1.
Marius?
Ja, ich bin mir auch, ich tendiere auch in die gleiche Richtung wie Steffen. Fällt mir da unheimlich schwer, bei der Paarung einen Favoriten auszumachen. Ich tendiere auch eher zu einem Unentschieden. Ich denke nicht, dass Leipzig das Spiel morgen verlieren wird, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft schon noch ein wenig zu grün hinter den Ohren ist, um in der Hölle von Istanbul morgen mehr als einen Punkt mitzunehmen. Deswegen denke ich, dass es ein Unentschieden geben wird.
Wie gut, dass wir einen absoluten Tippfachmann hier jetzt noch in der Runde haben. Das ist der Manu. Der sitzt auch noch vor ein paar Wettscheinen gerade. Muss hin und wieder das Mikro noch ein bisschen ausmachen. Manu, beschickt das RB Leipzig? Wie würde da dein Kreuz hingesetzt werden?
Also ich würde schon in Richtung Unentschieden tendieren, wie die anderen beiden auch. Natürlich ist mit Leipzig schwierig die Dreifachbelastung. Das wird sich erst noch einspielen müssen, weil Leipzig vor allem auch einen Fußball mit einem extrem hohen Aufwand spielt. Also diese Rotation, die Ralf Hasenhüttl bis jetzt getan hat, teilweise mehr als 5 Spieler rauszurotieren, das ist schon sinnvoll. Und das muss ich natürlich auch erstmal einspielen. Es ist natürlich ganz schwer, dann Automatismen zu generieren, wenn man ganz, ganz viele Spieler rausrotiert. Und da müssen die Automatismen stimmen, die Laufwege müssen stimmen. Und das ist, wie gesagt, ein Fußball mit einem hohen Aufwand, den Leipzig betreibt. Und das wird natürlich auch morgen wieder dazu führen, dass man dem irgendwann Tribut zollen muss. Das kann dann nach 60, 70 Minuten der Fall sein. Und je nachdem, wie es bis zu diesem Zeitpunkt steht und die Atmosphäre dann ihr Übriges tut, wird das dann morgen noch gerade hinten raus extrem ekelhaft. Beşiktaş hat enorme individuelle Qualität. Und ich denke, dass man, wenn man morgen einen Punkt holt, das ist sowieso eine extrem ausgeglichene Gruppe, auch mit Monaco und Porto im Parallelspiel, wo man auch neben dem Heimsieg auch gut und gerne Unentschieden erwarten kann. Also wenn Leipzig morgen einen Punkt holt, können sie sich, denke ich, nicht beschweren. Vor allem die Heimspiele gegen Porto und Beşiktaş, das sind die beiden Spiele, glaube ich, die man in dieser Gruppe gewinnen muss. Und ein Punkt würde ins Gesamtkonzept von Leipzig eigentlich ganz gut passen.
Bevor wir jetzt gleich über den FC Bayern gegen Paris Saint-Germain reden, also das Duell zwischen krisenden Bayern und den Superreichen aus Paris, machen wir eine kurze Pause hier bei 90 Plus On Air und meinsportradio.de und sind gleich wieder für euch dabei.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Da sind wir wieder mit 90 Plus on Air hier auf meinsportradio.de und das Thema heute an diesem Montag Aufnahmetag und dann natürlich wann auch immer ihr das hört, ist der Ausblick auf den zweiten Spieltag in der Champions League. Und wir haben jetzt beide deutschen Vereine am Dienstag schon abgeklappert und sind natürlich jetzt beim Vorzeigeverein in der Champions League der letzten Jahre, 2013 auch gewonnen. Das ist der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain, Heimspiel für die Bayern. Und ich begrüße jetzt bei diesem Spiel als Experten den Marius und den Manu bei mir. Manu, wir fangen bei dir an. Ich glaube, der Frust und deine Stimmung von dem 2:2 da am Freitag gegen Wolfsburg, die hat sich immer noch nicht gelegt, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich fand auch in der ersten Halbzeit, als Bayern 2:0 führte, war es ein wirklich schlechtes Spiel. Bayern hatte keine Ideen, Bayern hatte kein Tempo in seinem Spiel. Wolfsburg hat mit einem relativ simplen Defensivkonzept, sprich eine Fünferkette, Mali und William, die auf den beiden Außenbahnen die Außenverteidiger des FC Bayern hinten gehalten haben, wirklich relativ einfach die Chance gehabt, Bayern lahmzulegen. Und Martin Schmidt hat das in seiner Zeit in Mainz schon hinbekommen, den FC Bayern immer wieder lahmzulegen. Und ich denke, genau das ist im Moment so das Problem. Wenn eine Mannschaft sehr, sehr clever verteidigt, die Räume eng macht und auch noch läuferisch über sich hinaus wächst, hat Bayern große Schwierigkeiten, gerade wenn, wie am Freitag, Thiago noch fehlt und man irgendwie in der Offensive ein bisschen den Ideenreichtum vermissen lässt, ist es wirklich sehr, sehr schwierig für Bayern. Der Trend vorher war eigentlich sehr positiv mit den Spielen gegen Mainz und Schalke. Das war mit kleinen Abstrichen, mit kleinen Problemen in der Defensivarbeit, im Umschaltspiel, war das wirklich sehr positiv. Und man konnte sagen, das war ein Schritt nach vorne, jetzt ging wieder ein Schritt zurück. Und das Problem ist jetzt vor dem Spiel gegen Paris, dass man nicht so wirklich weiß, wo man überhaupt steht.
Marius, Frage an dich. Paris ist natürlich nochmal ein ganz, 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 ganz anderes Kaliber als der VfL Wolfsburg. Und wenn man das so irgendwie sieht mit dem FC Bayern, die Entwicklung, klar, wir können jetzt hier nicht über eine Krise reden. Ich glaube, die Krise hätten die anderen 17 Bundesliga-Vereine auf jeden Fall gerne. Aber Bayern ist da angeschlagen vor dem Duell, oder?
Na, das ist genau das, was wir letzte Woche im Podcast schon besprochen haben. Das ist einfach der generelle Eindruck, den man momentan von den Bayern hat, dass es nicht so ganz rund läuft. Das ist einfach ein Eindruck aus der Ferne, der sich über alles von dem Verein zurzeit zieht. Das sind einerseits die sportlichen Leistungen, die nicht ganz so souverän wie zuvor sind. Auch die letzte Saison, wie auch den, ja, seit der Dominanz 2012. Aber auch in der Vereinsführung selbst, also auch heute haben sich wieder Hoeneß und Rummenigge meiner Meinung nach ein wenig widersprochen in den Medien. Der eine behauptet, wir machen jetzt große Transfers, der andere sagt, nee, wir machen immer noch keine großen Transfers. Also es wirkt einfach nicht ganz rund momentan bei den Bayern und dementsprechend kann man dann ja gespannt sein, was dann auch morgen gegen ein wirklich ein großes europäisches Kaliber geht. Man muss sich aber auch natürlich bewusst sein, dass die Bayern in ein Champions League Heimspiel an einem Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain anders in die Partie gehen als gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend. Ja, das natürlich sollte man nicht so denken eigentlich.
Wollte ich gerade sagen,
aber
ja.
Es ist nun mal Fall.
Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem beim FC Bayern. Wir müssen noch mal über ein anderes Problem reden, Manu, über Manuel Neuer und seinen Ausfall. Hat der FC Bayern ein Torwartproblem mit Sven Ulreich?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schwierig, gerade wenn man einen Torwart des Kalibers Manuel Neuer hat, dann einen adäquaten Ersatz, sich hinten auf die Bank zu setzen, der dann keinerlei Ambitionen auf viele Einsätze hat. Also ich denke, mit Sven Ulreich haben wir eigentlich einen wirklich vernünftigen Torhüter, der die Nummer 2-Rolle auch wirklich gut ausfüllt. Aber natürlich, das ging am Freitag, das geht gar nicht. Also bei allem Respekt, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, den Freistoß von Arnold, den kann ein Torwart sogar rausköpfen. Ich habe keine Ahnung, was er da genau gemacht hat. Also ich vermute mal, er wird den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt haben, wollte ihn mit der einen Hand über die Torlatte lenken und das ist ihm natürlich vollkommen misslungen. Aber es geht jetzt vielmehr darum, dass er aus einem guten Defensivkonzept von Ancelotti morgen Sicherheit gewinnt, dass er die ersten ein, zwei Situationen, es muss noch nicht mal eine Parade sein, es können auch Pässe sein, die er bekommt, die er wirklich souverän weiterleitet. Diese ersten Dinge müssen funktionieren. Wenn das der Fall ist, dann kann Ulreich natürlich auch wieder eine gute Rolle spielen. Er ist gerade auf der Linie eigentlich ein ziemlich guter Torwart. Natürlich kann er nicht an die Klasse eines Manuel Neuer heranreichen, aber wer kann das schon, der sich da auf die Bank setzen würde. Also ein Torhüter-Problem sehe ich nicht. Ich sehe eher das Problem einfach, dass Neuer verletzt ist. Und das ist bei jedem großen Club so, dass wenn der Stammtorhüter verletzt ist, dass es dann ja Abstriche in Sachen Leistung geben wird.
Marius, jetzt habe ich mich ja heute echt irgendwie ein bisschen gefreut. Ne? Tom Stark hat jetzt die Zulassung von der UEFA bekommen und ist jetzt wieder dabei.
Ja, das zeigt, dass die Bayern auch nicht unbedingt ein Torwartproblem sehen, aber hinter Ulreich würde es in der Situation nur den jungen Früchtel geben, der noch relativ jung ist, sollte sich Sven Ulreich schwer verletzen. Die Bayern haben es schon mal erlebt, vor zwei Jahrzehnten ungefähr, glaube ich, war das. Da hat sich außer Oliver Kahn auch noch Bernd Dreher verletzt und am Ende war Michael Tarnert im Tor. möglicherweise will man ein solches Szenario ja vermeiden. Natürlich ist Christian Früchtel anders einzuschätzen als ein Feldspieler, aber möglicherweise traut der Vorstand ihm dann doch nicht die ganz große Nummer zu, noch nicht. Und wie gesagt, ich denke, dann ist es auch absolut sinnvoll, ja, da auch nochmal auf Tom Starke zurückzugreifen, der über Jahre die Bank bei Bayern gehütet hat, die Mannschaft kennt, den Verein kennt und einfach nur eine absolut sinnvolle Verpflichtung zur momentanen Lage.
Es kann bei Früchten natürlich auch ganz gut sein, dass er im Laufe der weiteren Hinrunde tatsächlich die Spiele in der Youth League bekommt, die für einen jungen Torhüter auch wichtig sind, wo er auch internationale Erfahrung auf seinem Niveau, in seinem Alter bekommt und das Starke dann in diesen Spielen als Torhüter, als zweiter Torhüter die Bank hütet. Und das kann natürlich auch sein, dass dann Früchtel keine Spielpraxis bei den Profis bekommt, sondern weiterhin die Spielpraxis in der Jugend generiert und das Starke dann als erfahrene und tatsächlich immer noch solide Alternative auf der Bank sitzt.
So, Dankeschön für die Eindrücke, aber ich glaube, der Eindruck verfestigt sich. Wir könnten noch viel über den FC Bayern reden. Irgendwie, da gibt's viel Stoff. Jetzt gehen wir nochmal ins Sportliche rein. Marius, Prognose. Was wird das für ein Spiel? Bayern gegen PSG? Da treffen zwei Kaliber aufeinander.
Ja, natürlich, aber mein Eindruck ist dennoch, die Offensive von PSG ist beeindruckend. Auf dem Papier, wie auch auf dem Platz, wie man schon jetzt in der Saison gesehen hat. Aber dennoch ist meine Meinung, dass die Mannschaft in der Liga nicht dermaßen gefordert wird. Das soll jetzt auch gar nicht die Liga herabwerten. Die ist für mich in den letzten Jahren persönlich viel interessanter geworden als in den Jahren davor. Durch die ganzen namhaften Neuzugänge, also da hat ja nicht nur PSG, sondern auch andere Vereine haben da investiert. Aber dennoch dieser Neymar-Wechsel für mich so ein bisschen so an, wie wenn verdienter Bundesligaspieler mit 32 oder so nochmal den Schritt in die Oberliga wagt, ja. Und dementsprechend kann er da auch ein bisschen mehr glänzen als vielleicht woanders. Und dementsprechend hänge ich das nicht so hoch wie vielleicht die anderen Medien. Meiner Meinung nach ist auch Bayern morgen Favorit. Ich bin der Meinung, dass die Bayern das Spiel auch morgen knapp gewinnen werden.
Sehr schöner Vergleich, also herzerwärmend hier am Abend. Manu, wie sieht es bei dir aus? Hast du Hoffnungen?
Ja, ich sehe das natürlich ein bisschen aus Fansicht. Es gibt morgen wirklich viele Dinge, die für eine Gesamtentwicklung eine Rolle spielen, wie Bayern überhaupt das Spiel angeht. Also man muss ein bisschen die Leistung von dem Resultat separatisieren und ich denke, dass Bayern durchaus in der Lage ist, wie Marius schon sagt, das Spiel morgen zu gewinnen. Aber da werden viele Faktoren eine Rolle spielen. Also einerseits muss man natürlich defensiv, Kimmich wird gegen Neymar spielen, Mbappé auf rechts wird vermutlich auf Alaba treffen, der wird jetzt wieder fit sein. Aber man weiß noch nicht genau, wie fit er ist, in welcher Form er sich präsentiert. Wobei Alaba natürlich defensiv in der Champions League gerade in den letzten Jahren eigentlich weniger Fehler gemacht hat. Es wird natürlich auch neben dem auch darauf ankommen, ob man das Mittelfeld kontrollieren kann. Also ich denke, Ancelotti spielt mit Sicherheit mit dem Gedanken, morgen drei zentrale Mittelfeldspieler aufzustellen, wenngleich ich mir auch vorstellen kann, dass er mit James, Müller und Robben in der Offensive spielt. Also das wird ein bisschen davon abhängen, wie viel Ancelotti der Mannschaft zutraut und wie viel Entlastung er wirklich haben möchte. Also ich kann mir morgen vieles vorstellen, würde aus Fansicht eigentlich schon einen Punkt unterschreiben, weil ich denke, dass das für den Gruppensieg schon elementar sein könnte, wenn man morgen in Paris einen Punkt holt und dann das Rückspiel zu Hause hat, wo man unter Umständen weniger Druck hat. Es muss in der Gruppe eigentlich noch nicht mal unbedingt zwangsläufig der Gruppensieg sein. Also Bayern hat sich in den letzten Jahren auch durchaus leicht damit getan, auch mal zu Hause ein Spiel in der K.O.-Runde zu beginnen. Eine Prognose ist ganz schwierig, wenn zwei solche Schwergewichte aufeinandertreffen, aber wenn ich mich auf ein Ergebnis festlegen würde, dann müsste ich morgen 1-1 tippen.
Steffen, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich kann erstmal so als Außenstehender nicht nur was die Expertise angeht, sondern auch so was meine favorisierten Clubs angeht, kann ich nur sagen, dass ich mich wirklich wahnsinnig auf diese Partie freue. Paris darf zeigen, wie weit sie als Mannschaft sind. Haben sie aus der letzten Saison, aus der ja doch sehr harten Niederlage gegen Barcelona im Rückspiel, haben sie daraus ihre Lehren gezogen? Was haben sie mitgenommen? Was können die Neuzugänge mit einbringen? Und Marius hat das schon richtig gesagt, das ist in der Ligue 1 natürlich nicht das Weltniveau, was man jetzt in der Champions League hat. Dementsprechend bin ich da wirklich gespannt, wie weit diese Pariser Mannschaft ist im heimischen Stadion. Die Bayern werden alles aufs Brett werfen, um sich der Krise entgegenzuwirken, die sich ja durch die Medien so ein bisschen hochschaukelt. Nichtsdestotrotz sehe ich allerdings Paris ein wenig im Vorteil und tippe auf einen knappen 2-1 Sieg für PSG.
Ich habe auch Bock auf die Partie und ich habe auch gleich noch Bock auf die zwei anderen Punkte, die wir uns rausgepickt haben. Atletico Madrid gegen Chelsea und ZSKA Moskau gegen Manchester United. Jetzt erstmal noch ein kurzes Break. Bis gleich.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und 90 Plus on Air ist zurück auf meinsportradio.de und wir machen weiter mit Manu und Steffen bei Atletico Madrid gegen Chelsea London. Und wir machen jetzt nochmal, also Personalie des Spiels ist, glaube ich, Diego Costa. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drum herum reden, Manu, dass die da, also dass Chelsea da noch so einen Deal rausgeschlagen hat und diese Rückkehr jetzt nach Atletico forciert hat, das war schon echt bemerkenswert, ne?
Natürlich, die Summe ist natürlich Wahnsinn, aber das zeigt natürlich auch, wie sehr einerseits Diego Costa natürlich zurück nach Madrid möchte, andererseits auch, wie sehr Diego Simeone mit diesem Spieler arbeiten möchte, wie sehr er ihn als elementar wichtig für sein System sieht. Und ich denke, auch im Anbetracht der Tatsache, dass Griezmann vielleicht in den kommenden Jahren, ich will ja nichts verschwören oder ich will auch nicht sagen, dass Griezmann einen Abgang wirklich im nächsten Sommer schon forcieren könnte, aber in Anbetracht der Tatsache, dass Griezmann in den nächsten Jahren tatsächlich den Verein nochmal verlassen könnte, ist natürlich der Wechsel von Costa nach Madrid clever. Also Atletico, die ja wirklich aufgrund der Transfersperre keine großen Ausgaben hatten. Vitolo kam jetzt für, ich meine, knapp 40 Millionen, wobei es da ja mit Sevilla auch noch ein paar Schwierigkeiten gibt. Aber die Summe klingt natürlich extrem hoch und sie ist auch hoch, aber ich glaube, dass man da im Preis-Leistungs-Verhältnis schon einen guten Deal abgeschlossen hat, gerade weil Costa einfach ja perfekt zu Atletico passt.
Noch kann er nicht mitspielen, aber Griezmann spielt wieder mit Steffen bei Atletico und die sind danach wieder richtig gut in Form.
Genau, nach seiner Rotsperre hat er sich eigentlich nicht anmerken lassen, dass er gefehlt hat. Dennoch fällt das auf, denn Atletico gewinnt jetzt wieder. Haben jetzt am Spieltag 2-0 gegen Sevilla gewonnen. In der Liga sieht das dementsprechend auch gleich wieder besser aus. Man ist ja ärgster Barcelona-Verfolger auf dem zweiten Rang mit 14 Punkten nach 6 Spielen. Noch ohne Niederlage, das lässt sich soweit ganz gut sehen. Und man darf gespannt sein. Natürlich, Diego Costa hat jetzt für dieses Spiel noch keinen Faktor. Ich fände es umso interessanter, wenn der Spanier jetzt schon spielen dürfte. Vielleicht erlebt man das ja dann in der K.O.-Phase. Ja, auch zu Chelsea lässt sich sagen, dass sie mittlerweile nach dem etwas holprigen Saisonstart mit der Auftaktniederlage, die jetzt immer natürlich immer noch erwähnt wird, weil es einfach eine einmalige Ausrutscher war, und dem Sieg gegen Tottenham, was glaube ich gut als dreckiger Sieg deklariert werden kann, kommt Chelsea mittlerweile auch mit schönem Fußball sehr weit. Gegen Stoke City hat man 4-0 gewonnen, dabei ein Dreierback von Alvaro Morata, der ja auch angekündigt hat, einen Fuß treffen zu wollen. Das hat er geschafft in dreifacher Ausführung. Und Stoke war davor auch so ein Favoritenschreck. Arsenal hat da verloren, United mit einem 2-2 Punkte liegen lassen. Das war also kein Sieg, der von Anfang an klar war. Umso beeindruckender ist auch die Höhe des Sieges. In der Champions League hat Chelsea mit einem 6-0 in die Saison gestartet. Was für deren Verhältnisse, man hat gegen Karabakh gespielt, das ist so natürlich der klare Außenseiter dieser doch sehr starken Gruppe. Trotzdem ist die Höhe und die Souveränität, die Chelsea an den Tag gelegt hat, im Vergleich zu den vergangenen Jahren ungewohnt gewesen.
Eine kritische Frage muss ich stellen, Manu. Ist denn der Kader auch qualitativ breit genug? Das heißt, können die so einen Gegner wie Atletico Madrid jetzt genauso souverän bespielen?
Ja, die Kaderbreite bei Chelsea war natürlich ein Thema. Antonio Conte wollte vor der Saison sehr viele Neuverpflichtungen haben, hat auch häufig darauf hingewiesen, hat intern Druck gemacht. Und es war tatsächlich der Fall, dass viele Spieler, die Chelsea im Visier hatte, im Endeffekt nicht gekommen sind. Wenn man jetzt den Kader sich betrachtet, dann kann man schon sagen, dass der Kader gut ist. Aber dass es auf manchen Positionen wirklich keine idealen Lösungen gab. Also klar, mit Morata hat man einen Top-Spieler verpflichtet. Bakayoko braucht noch einen Moment Zeit. Ist auch meiner Meinung nach eine sehr gute Verpflichtung. Auf den Wingback-Positionen, Zappacosta hat bis jetzt einen ordentlichen Eindruck gemacht, aber ordentlich reicht vielleicht für die Ansprüche von Chelsea nicht. Und gleichzeitig finde ich, dass es in der Offensive auch nach Pedro, Willian und Hazard auf den Außenpositionen ein paar Abstriche zu machen sind. Wie sich das im Endeffekt herauskristallisiert, ist noch schwer zu sagen, weil gerade in England ist die Phase im Dezember, Januar, wo wirklich sehr, sehr viele Spiele sind, wo auch die Wettbewerbe, dann Chelsea steigt im Januar in den FA Cup ein und wird bis dahin im League Cup ja noch vorhanden sein, der mittlerweile Carabao Cup heißt, versteht auch kein Mensch, warum der jedes Jahr anders heißt. Es ist einfach schwierig, jetzt da schon auf die Kaderbreite zu schauen, wenn man sieht, dass die größte Belastung einfach erst im Januar oder im Dezember und im Januar kommt. Ich denke, dass es schwierig werden könnte für Chelsea, in allen Wettbewerben ihre Ziele zu erreichen. Aber wenn Conte die Fokussierung auf ein oder zwei Wettbewerbe legt und Chelsea vom Verletzungspech verschont bleibt, dann traue ich ihm schon zu, aus den teilweise vielleicht nicht idealen Spielern schon das Maximum rauszuholen und auch im Endeffekt eine sehr, sehr erfolgreiche Saison zu spielen.
Prognose, wie geht's aus, Manu?
Atletico, neues Stadion zu Hause, frenetische Atmosphäre, zwar eine Mannschaft, die nicht verstärkt wurde, großartig, aber sehr eingespielt ist. Also wenn ich morgen, das Spiel ist im Mittwoch, schwierig, also es ist wirklich schwierig. Ich traue Chelsea keinen Auswärtssieg zu. Ich glaube, entweder gibt es einen ganz knappen Sieg für Atletico oder es gibt einen Unentschieden.
Steffen, was sagst du?
Ich finde, ja, Manu hat das ganz treffend analysiert, auch was die Breite des Kaders angeht. Die ist für die bisherigen Spiele wohl kaum noch relevanter. Ist die Quantität auf jeden Fall da. Ob es mit der Qualität reicht, wird man sehen, da Atletico jetzt natürlich auch ein Gegner ist, auf den man in der Art und Weise weder in der Liga noch in irgendeinem anderen Wettbewerb, ja, auf den man traf. Umso spannender wird das sein. Ich denke, es wird ja kein Leckerbissen und auch kein torreiches Spiel. Und aufgrund des Heimvorteils ja, wird Madrid dann natürlich noch frenetischer sein. Und ich denke mal, Chelsea kann mit einem Punktgewinn gut leben. Ob es ein Sieg wird, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen gehe ich auch Tendenz unentschieden.
So, und jetzt Marius, jetzt kommst du und haust richtig einen raus.
Nee, werde ich nicht. Ich schließe mich da eher Manu an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Chelsea da morgen einen Dreier holt. Warum? Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich begründen. Das ist einfach nur mein Gefühl.
Sehr gut.
Ich glaube aber, ich glaube nicht, dass Chelsea, die wirklich eine sehr starke erste Elf haben, schon wirklich ja, so formstark ist, dass sie morgen ja, bei Atleti 3 Punkte holen können. Also ich denke, dass das Spiel morgen eher ein Unentschieden wird. Ich denke, dass sich beide schiedlich-friedlich mit einem Remis trennen werden, mit wenig Toren oder gar keinen Toren. Also entweder 0-0 oder ein 1-1.
Also wenig Mut hier in der Runde für einen klaren Tipp. Spaß beiseite. Vielleicht haben ja beide Mannschaften ein bisschen mehr Drang, das Spiel zu gewinnen, als wir es noch hier voraussehen mögen. Bevor wir mit dem letzten Spiel schließen, diesen Ausblick der Champions League, gibt's noch mal eine kurze Pause. Bis gleich.
Ja, ich brauche mal eine Minute.
Wir sind zurück bei 90 Plus On Air und meinsportradio.de und wir haben ja uns heute vorgenommen, für die Champions League, für den zweiten Spieltag, den Ausblick 5 Punkte rauszupicken, die interessant sind, und da haben wir uns gedacht, was bietet sich da besser an, als die Spiele zu thematisieren. Eins haben wir noch im Angebot, das ist ZSKA Moskau gegen Manchester United, Manu und Marius, feuerfrei für eure Diskussion. Gegnereinschätzung. Beginnen wir mit Marius. Manchester United ist auch dein Lieblingsverein aus der Premier League. Wie schätzt du den Moment ein?
Ja, es sieht ganz gut aus. Es sieht zumindest so gut aus, wie es seit dem Abgang von Sir Alex nicht mehr aussah. Am Wochenende war es ja, das eigentlich erste wirklich schwache Spiel in der Saison, und es wurde trotzdem bei Southampton gewonnen. Ein ziemlich starker Gegner, die auch eigentlich ein fantastisches Spiel abgeliefert haben, und normalerweise das Spiel, ja, hätten eigentlich gewinnen müssen oder zumindest einen Punkt hätten holen müssen, aber es war so ein typischer Mourinho-Sieg, wenn man das so nennen kann, der vor allem durch Kompaktheit in der Defensive und einem überragenden David de Gea zustande kam. Aber dennoch sieht es eigentlich ganz gut aus, auch Romelu Lukaku hat wieder getroffen. Was man aber gemerkt hat, ist, dass der Ausfall von Paul Pogba doch ein bisschen, ja, bisschen eher ins Gewicht fällt, auch wenn man ihm in der letzten Saison sicher nicht die besten Leistungen attestieren kann. Mit seiner Ballsicherheit, mit seinem Durchsetzungsvermögen ist er ein sehr wichtiger Faktor in der Zentrale. War in den ersten Wochen auch in der bestimmt besten Form, seitdem er wieder bei United spielt. Und ist schon ein schwerer Ausfall für die Red Devils. Mal sehen, wie dann morgen Mourinho ausstehen wird. Da auch ja, Fellaini, der erste Ersatz für Pogba ausfallen wird. Wahrscheinlich wird er, denke ich, auf eine Doppel-6 aus Matic und Herrera setzen, und vorne dann wird wahrscheinlich Mata oder Mkhitaryan spielen.
Wie sieht's aus mit Moskau, Manu?
Ja, Moskau hat eine relativ schwierige Saison bis jetzt hingelegt. In Russland sind ja schon 11 Spiele gespielt. Sie haben erst 20 Punkte geholt. Stehen zwar defensiv mit 9 Gegentoren ganz gut, nach vorne geht relativ wenig. Sie haben im Sommer wirklich sich, das haben wir schon in der Champions League Prognose eingangs bestätigt, kaum verstärkt. Da wurden keine neuen Impulse gesetzt. Es ist ein bisschen schwierig, ZSKA Moskau einzuschätzen, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass trotz der ganzen Schwierigkeiten sie das erste Spiel in Lissabon bei Benfica mit 2-1 gewonnen haben. Wo man gesehen hat, dass sie doch mit ihrer großen internationalen Erfahrung gute Leistungen abrufen können. Also wenn man bedenkt, dass in der Innenverteidigung immer noch die Beresutski-Brüder unter anderem spielen, da kann man sich schon an den Kopf fassen, weil die waren vor gefühlt 20 Jahren schon unterwegs. da fehlt es auch so ein bisschen im Nachwuchs, also nicht nur bei ZSKA grundsätzlich, sondern komplett in Russland, gerade auf der Innenverteidigerposition. Und das könnte natürlich gegen Manchester United sehr, sehr schwierig werden, weil United mit einer unglaublichen Offensivwucht kommt. Lukaku ist in einer guten Verfassung, gerade Rashford, der sich auch im Liga Cup wieder zeigen konnte, auch ein Lingard und natürlich die von Marius angesprochenen Mkhitaryan oder Mata, können diese Mannschaft schon durcheinander spielen. Und ich denke, dass ZSKA zu Hause ein unangenehmer Gegner ist, aber je später es im Jahr wird, also je näher der Winter kommt, desto unangenehmer wird diese Aufgabe zu Hause. Und jetzt gerade Ende September, ja, geht's noch. Also Manchester United hat einen glücklichen Zeitpunkt, wo sie auswärts in Moskau spielen. Und dementsprechend denke ich im Moment, dass ZSKA wirklich sehr, sehr viele Schwierigkeiten bekommen könnte.
Wie siehst du das, Marius?
Ich denke, was Manu angesprochen hat, ist schon ein sehr guter Punkt mit dem Altersdurchschnitt von ZSKA. Also dass wirklich immer noch die Berezutski-Brüder, die, glaube ich, in meiner Vorschau für die EM 2008 bei Russland als alte Leitwölfe beschrieben wurden und jetzt 10 Jahre später immer noch auf dem Niveau spielen müssen, in Anführungszeichen müssen, weil die Alternativen fehlen. Der Zeitpunkt wird wahrscheinlich wirklich gut sein. Momentan spricht ja wirklich vieles für United, wenn man die bisherige Saison sieht. Aber am ersten Spieltag hat ZSKA bei Benfica Lissabon gewonnen. Normalerweise kommen meines Erachtens die Weiterkommen einer russischen Mannschaft in der Champions League vor allem durch ein unangenehmes 18-3-Spiel zustande, ja, wo die Auswärtsmannschaft meistens gar nicht weiß, warum sie am Ende auf dem Kunstrasen verloren hat. In dem Fall könnte der Auswärtssieg bei Benfica vielleicht für was ein bisschen was anderes sprechen. Spricht zumindest schon mal dafür, dass ZSKA doch vielleicht ein bisschen stärker ist, als man jetzt annimmt. Aber Manchester United morgen, ja, auf jeden Fall die 3 Punkte. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch ein relativ deutlicher Sieg wird. Und ich meine, möglicherweise 0-2 oder 1-3 sollte es am Ende werden.
Also du sprichst das schon vollkommen richtig an. ZSKA Moskau hat schon eine gute Basis geschaffen mit ihrem Auswärtssieg. Ich denke aber auch, die Gruppe gibt es einfach her. Mit Manchester United ist ein großer Favorit in der Gruppe. ZSKA, Benfica, Basel, das ist alles so, ja, ganz grob ein Niveau, wenngleich Basel man in dieser Saison vielleicht ein bisschen drunter einschätzen kann. Der Auswärtssieg ist schon wichtig für ZSKA, aber ich glaube nicht, dass man damit wirklich große Angst beim Manchester United hervorrufen kann. Also United thront über den anderen Clubs in dieser Gruppe und ich denke, dass die Konstanz in dieser Saison bei United, wie man bis jetzt an den Tag gelegt hat, auch wirklich entscheidend ist. Und wie du schon sagst, ich würde dir auch dazu stimmen, dass United das Ding morgen wirklich, also dass United wirklich zumindest großer Favorit ist und dass ZSKA mit dem Auftaktsieg vielleicht gute Aussichten hat, Platz 2 zu sichern, aber mehr geht auch nicht.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass vor 2 Jahren bei der Paarung ZSKA gegen ein auch favorisiertes Manchester United, damals von Louis van Gaal trainiert, mit 2-1 gewonnen hat und sich dann auch am Ende in der Gruppe vor United durchgesetzt hat, die dann in die Europa League mussten und ich glaube, ZSKA ist dann in der K.O.-Runde gegen den VfL Wolfsburg gescheitert. Also United hat gerade vor nicht mal 24 Monaten auch 3 Punkte in Moskau gelassen. Also ja, man darf auch ZSKA nicht zu früh abschreiben, finde ich.
Steffen, wie siehst du das? Also vielleicht hast du ja ZSKA genauso auf dem Zettel wie dann vor geraumer Zeit.
Ja, also ich denke, was das angeht, ist eigentlich schon alles gesagt. Unterschätzen sollte man sie auf keinen Fall, gerade hinsichtlich der Tatsachen, dass in Russland zu spielen oder in Moskau zu spielen dann doch sehr unangenehm ist, gerade die Bedingungen. Natürlich sind sie jetzt Ende September noch ein bisschen angenehmer, als wenn man dann Mitte November geht. Nichtsdestotrotz muss Manchester United hier klar den Anspruch haben, die Partie zu gewinnen. Ich denke aber, dass es nichts Deutliches wird. Also ich gehe jetzt nicht Richtung Marius und sage, die Gewinner sind mit 2 Toren Abstand. Ich denke mal, es wird wirklich überhaupt kein Leckerbissen, wie schon die Partie Chelsea gegen Atletico. Tippe aber hier auf das Auswärtsteam und sage, ein knappes 0-1 oder ein 1-0 für Manchester United.
Damit sind wir am Ende unseres Ausblicks auf die Champions League, auf den zweiten Spieltag. Euch viel Spaß bei der Königsklasse. Danke an Steffen, Manu und auch an den Marius. Ja, fleißig bewerten, runterladen, hören. Viel Spaß und bleibt sportlich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.